Hallo ihr Lieben, ihr hört den Podcast Alex und Alex, Naturheilkunde trifft kreative Achtsamkeit. Heute wieder mit einer Solo-Folge mit mir, mit Alexandra Nau. Ich bin Heilpraktikerin von Beruf, bin Buchautorin. Ich habe jetzt mittlerweile 4 Bücher auf den Markt gebracht. Das letzte ist zum Thema Schilddrüse. Vielleicht kennt ihr das Buch schon, vielleicht noch nicht. Falls euch das Thema Schilddrüse interessiert, dann möchte ich euch das Buch natürlich nahelegen. Ihr bekommt es im Buchhandel und auch natürlich bei Amazon. Aber darum geht's heute gar nicht. Also, ich bin, wie gesagt, Heilpraktikerin. Bin jetzt seit 12 Jahren mit eigener Praxis unterwegs und mein Anliegen ist es, ja, im Grunde darauf aufmerksam zu machen, dass hinter jeder Erkrankung auch eine Ursache steckt, dahinter fast jeder Erkrankung auch eine Ursache steckt und dass es natürlich immer sinnvoller ist, die Ursachen von Erkrankungen herauszufinden, anstatt die Krankheiten mit Medikamenten ausschließlich zu behandeln, also im Grunde dann Symptome zu unterdrücken. Und das ist auch das, worum es bei uns in den Podcasts geht, dass wir eben versuchen, auf diverse Ursachen von verschiedensten Symptomen aufmerksam zu machen, damit man seinen Fokus vielleicht noch mal etwas umlenkt und in andere Richtungen sucht. Wer unsere Podcasts eifrig verfolgt, der wird festgestellt haben, dass Stress ein ganz, ganz großer Auslöser von vielen Erkrankungen ist. Stress kann Bluthochdruck auslösen, Stress kann Diabetes auslösen, Stress fördert Insulinresistenzen, die ja vor dem Diabetes stehen. Stress sorgt dafür, dass das Herz anders schlägt und ja ständig viel, viel heftiger schlägt, als es eigentlich müsste. Stress sorgt dafür, dass unser Gehirn total überlastet ist. Unser Gehirn verbraucht Unmengen an Energie. Circa 20-30% unserer Energie des Tages verbraucht unser Gehirn schon alleine. Schlafmangel verursacht diverse Symptome und Erkrankungen und so weiter und so fort. Also vieles ist tatsächlich hausgemacht, also kommt von uns selber. Unser Körper ist gar nicht darauf bedacht, uns krank zu machen. Da wäre ja auch eigentlich schön blöd. Eigentlich ist unser Körper darauf bedacht, uns gesund zu erhalten. Wir selber sind aber diejenigen, die uns selber oft eben krank machen. Entweder durch die falsche Ernährung, dass wir halt ständig nur Lebensmittel konsumieren, die nicht gesund sind, also zu viel Fett beinhalten, also zu viele schlechte Fettsäuren beinhalten, zu viele Kohlenhydrate beinhalten, zu viel Zucker beinhalten und. Oder auch, dass wir einfach viel zu wenig trinken. Also das Trinken ist so super wichtig, dass die Flüssigkeit, die wir zu uns nehmen, die hält unser Blut schön dünn, also unsere Blutzellen schwimmen ja in Wasser. Und je weniger Wasser wir dem Körper zuführen, umso weniger Wasser steht natürlich dann auch in der Blutbahn zur Verfügung. Und die Zellen kommen sich dann sehr, sehr nah und können dann auch mal aneinander hängen bleiben und regelrecht verkleben. Und dann eben so zu einer Thrombose beispielsweise führen oder zu einer Embolie. Also das Trinken ist super wichtig. Zu wenig Trinken ist auch Stress für den Organismus. Die Nieren werden nicht mehr richtig durchgespült. Wie gesagt, das Blut dickt nach und nach ein. Und die Hormone und Nährstoffe können nicht ordnungsgemäß durch den Organismus durchtransportiert werden. Ja, und so ist es dann nur eine Frage der Zeit, wann wir krank werden, weil wir eben einfach viel zu wenig trinken. Also, lange Rede, wir selber sind oft daran schuld, dass wir krank werden, weil wir eben, wie gerade schon gesagt, zu wenig trinken. Falsch oder zu wenig oder zu viel essen, weil wir uns versuchen, Multitasking darzustellen. Und das ist auch nicht unser Bestreben eigentlich, dass wir Multitasking sind. Das ist, brauchen wir auch eigentlich gar nicht. Wir können auch alles in Ruhe nacheinander machen. Aber wie gesagt, das nur noch mal ganz kurz vorweggegeben. Und das eigentliche Thema, wo es heute drum gehen soll, bevor wir jetzt hier noch minutenlang abschweifen oder ich hier minutenlang noch abschweife, das eigentliche Thema, worum es heute gehen soll, ist das MCAS, das Mastzellaktivierungssyndrom. Das Mastzellaktivierungssyndrom ist momentan sehr präsent. Es ist eine Erkrankung, die schon vor vielen Jahren entdeckt wurde. Und wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, ist es sogar um 1900, als die spanische Grippe gerade seinen Lauf genommen hat, ist schon mal etwas dokumentiert worden, was auf ein Mastzellaktivierungssyndrom hinweist. Ist aber da tatsächlich noch nicht unter dem Begriff gelaufen. Erst seit Anfang der 2000er Jahre ist das Mastzellaktivierungssyndrom dann eben konkret beschrieben. Und ja, also etwas, was es noch nicht so lange in der Medizin oder was noch nicht so lange in der Medizin bekannt ist. Beim Mastzellaktivierungssyndrom, man hört es schon raus, sind die Mastzellen eben sehr stark aktiviert, überaktiviert, und unterschieden werden sollte dann hier die Mastozytose, wo einfach zu viele Mastzellen da sind, und eben das Mastzellaktivierungssyndrom, wo die Mastzelle prinzipiell erstmal in einer normalen Menge vorhanden ist, aber eben überaktiv dann ist. Die Mastzelle ist hat ihren Namen, weil sie eben sehr gemästet aussieht. In ihr befinden sich bis zu 200 verschiedene Botenstoffe, Mediatoren. Und bestimmte Auslöser setzen dann eben diese Mediatoren frei. Und zu diesen Mediatoren gehören eben Histamin, Tryptase, die Prostaglandine, die Leukotriene und ganz viele Interleukine, die eben entzündungsfördernd wirken und so weiter und so fort. Histamin, ich glaube, das hat jeder mittlerweile mal gehört. Histamin ist ein Botenstoff, den wir brauchen, wenn wir einen Mückenstich haben beispielsweise und da kommt eine Schwellung und Juckreiz, dann ist das Histamin, was das auslöst. Diese Interleukine, wir haben entzündungsfördernde Interleukine, wir haben aber auch entzündungshemmende Interleukine. Hier sind die Interleukine, die tendenziell eher entzündungsfördernd wirken, die sind hier damit gemeint. Heparin befindet sich in der Mastzelle. Heparin, auch das, glaube ich, hat jeder mal irgendwann gehört. Heparin ist etwas, was das Blut dünn hält. Wenn man nach einer Operation längere Zeit liegen muss, dann wird Heparin gespritzt, oder wenn ein Bein in Gips liegt, dann wird eben auch Heparin gespritzt, damit eben das Blut schön dünn bleibt und nicht verklumpen kann, zu einer Thrombose sich entwickeln kann. Leukotriene, das sind Substanzen, die auch entzündungsfördernd wirken. Die stammen von der Arachidonsäure ab. Ja, wie gesagt, wirkt eben auch entzündlich, wirkt auch proallergisch und kann zum Beispiel in den Bronchien Asthmaanfälle auslösen. Vermehrte Schleimbildung kann es auslösen und so weiter. Also Lungenerkrankung verengt eben die Atemwegsmuskulatur. Ja, wie gesagt, die erhöhte Schleimproduktion. Es haben manche, dass sie eben nach dem Essen dann vermehrt Schleim husten müssen. Also speziell tatsächlich nach dem Essen, weil eben die Leukotriene da sehr aktiv sind dann. Tryptasen sind auch Botenstoffe, die entzündlich, proentzündlich und proallergisch wirken. Und das sind Werte, die man alle messen kann im Blut. Leider können die aber auch völlig normal sein, diese Werte, weil gerade kein sogenannter Schub quasi besteht. Aber auch Serotonin ist auch noch in der Mastzelle zu finden. Serotonin, ein Neurotransmitter. Wenn wir einen Überschuss an Serotonin im Blut haben, dann kann das schon mal dafür sorgen, dass wir wahnsinnig müde werden. Also dann ist es nicht mehr der Stimmungsaufheller, der da ist, sondern dann macht es eben müde, macht träge und kann auch Angst- und Panikattacken forcieren und so weiter. Also prinzipiell ist Serotonin etwas, was entspannend wirkt, was antidepressiv wirkt, was auch schlaffördernd wirkt, was auch schmerzhemmend wirkt. Aber wenn Serotonin zu viel da ist, also ein Überschuss da ist, dann macht es Unruhe, eben erhöhte Muskelspannung, Muskelzuckungen, Zittern der Muskulatur macht eben, wie gesagt, Angstzustände, kann es dann eben erhöhen und so weiter und so fort. Ja, also das alles beinhaltet die Mastzelle in sich und um die Mastzelle herum ist eine Hülle. Und wenn diese Hülle degranuliert, so nennt man das, also sich quasi öffnet, dann treten all diese Mediatoren gleichermaßen ins Blut aus und sorgen dann eben für eine Reaktion. Und die Reaktion kann bei allen unterschiedlich sein. Die kann eben bei dem einen sein, dass eben Müdigkeit verstärkt auftritt, also so ein chronisches Fatigue-Syndrom beispielsweise. Es kann sein, dass eben Angstzustände forciert werden, aber auch Nesselsucht kann da sein. Nahrungsmittelunverträglichkeiten können eben eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und es gibt eine ganze Litanei an Symptomen, die man dem Mastzellaktivierungssyndrom zuweist, auch Herzrhythmusstörungen zum Beispiel, verstärkte Asthmaanfälle, Bauchschmerzen, krampfartige Bauchschmerzen zum Beispiel. Also wie gesagt, die Anzahl an Symptomen ist schon ziemlich hoch. Und die Mastzelle lässt sich sehr, sehr stark zum Beispiel durch Viren beeinflussen, durch Bakterien, durch Parasiten, durch Allergene. Also ein Epstein-Barr-Virus beispielsweise kann das Ganze auslösen, das Mastzellaktivierungssyndrom. Aber auch ein Covid-Virus kann das Ganze auslösen. Und Stress kann das Ganze auslösen, Schlafmangel kann das Mastzellaktivierungssyndrom antriggern und so weiter. Man müsste halt eben versuchen herauszufinden, ob es einen Aktivator für die Mastzelle gibt. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, denn wie gesagt, viele Dinge kommen als Ursache in Frage. Wir haben eine Durchseuchung beim Epstein-Barr-Virus von fast 100%. Auch beim Covid-Virus haben wir eine sehr, sehr hohe Durchseuchung mittlerweile. Da müsste man dann eben gucken, wie hoch wie hochaktiv der Erreger nach wie vor im Körper ist und ob der eben unterschwellig das Immunsystem halt sehr stark stört. Ja, Stress, wie gesagt, spielt halt eben auch eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, da kann sich auch fast keiner von freisprechen, nicht doch irgendwo Stress zu haben. Alleine die Tatsache, dass wir, wie ich eingangs schon sagte, alle versuchen, irgendwo Multitasking zu betreiben, viele Dinge gleichzeitig machen, viele Dinge uns gleichzeitig im Kopf rumgehen. Und allein das macht schon eine Unmenge an Stress. Also ne, wenn man morgens schon aufsteht mit dem Gedanken, so, was koche ich heute? Ach ja, einkaufen muss ich auch noch. Wann gehe ich jetzt am sinnvollsten mit dem Hund? Wann wecke ich die Kinder? Wann fahre ich die Kinder zur Schule? Oder wie kommen die heute zur Schule? Das ne, spielt halt eine ganz, ganz große Rolle, dass da unser Kopfkino halt schon auch sehr, sehr aktiv ist und sehr hyperaktiv ist. Und alleine das ist schon eine ganz lange Stresslitanei dahinter. Schlafstörungen sind maßgeblich eben Mitverursacher für das Mastzellaktivierungssyndrom, weil auch eben Schlafstörungen massiver Stress sind für den Körper. Der Körper kommt nicht dazu, ausreichend zu regenerieren und sich zu erholen. Und somit ist er im Grunde in Dauerbetrieb. Also es ist keine Chance für den Körper, mal die Cortisolproduktion ein bisschen runterzufahren oder die Hirnleistung mal ein bisschen runterzufahren. Also auch das spielt eine Rolle. Histaminhaltige Lebensmittel spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und wir haben eigentlich keine Lebensmittel, die nicht Histamin beinhalten würden, außer Wasser. Also das ist so ziemlich das Einzige, was kein Histamin beinhaltet. Und man müsste also auch da ansetzen, das Ganze ein bisschen einzugrenzen, dass man sich die Lebensmittel raussucht, die sehr, sehr histaminhaltig sind und dann eben guckt, welche Lebensmittel man davon gerne täglich konsumiert und die dann eben rausnehmen und durch histaminärmere Lebensmittel dann ersetzen. Unser Darm produziert aber auch jede Menge Histamin noch on top und unsere Hormone ebenfalls, also unsere Östrogene beispielsweise, die wir haben, die haben Männer wie Frauen die Östrogene, wenn Östrogene dominanter werden, also mengenmäßig mehr als das Progesteron vorhanden sind, dann regen sie auch den Histaminmetabolismus sehr, sehr stark an und sorgen dann eben dafür, dass immer mehr Histamin freigesetzt wird und dann auch die Mastzelle stört einfach, denn das ist Stress pur für den Körper. Also Östrogendominanzen, also auch Frauen, die östrogenhaltige Cremes nutzen, ohne Progesteron als Gegenspieler dabei zu haben in ihrem Therapieplan, die machen sich oft eine hausgemachte Mastzellaktivierung und eine hausgemachte hausgemachte Histaminproblematik. Das sollte dann vielleicht nochmal mit einem erfahrenen Therapeuten oder mit einem hormonerfahrenen Gynäkologen besprochen werden. Denn wir brauchen bei einer Östrogengabe immer Progesteron als Gegenspieler dazu. Und es ist völlig wurscht, ob wir uns in den Wechseljahren befinden oder ob wir noch eine Gebärmutter haben oder Eierstöcke haben oder nicht. Progesteron muss immer als ausgleichender Part mit ins Boot genommen werden. Ja, wie gesagt, Östrogene fördern eben auch die Histaminproduktion, den Histaminmetabolismus und stören dann ebenfalls. Das heißt, es gehört wirklich eine sehr umfangreiche und sehr, sehr, sehr gute Anamnese mit dazu, um das Thema MCRS ja, da so ein bisschen zu durchleuchten. Auch chronische Entzündungen im Körper können das auslösen. Chronische Entzündungen sorgen immer dafür, dass auch viel Histamin freigesetzt wird, können eben auch ein Störfaktor für die Mastzelle sein und die Mastzelle dann eben zum Degranulieren bringen. Und auch chronische Entzündungen, also wenn der CRP-Wert chronisch erhöht ist oder wenn die Interleukine, die entzündungsfördernden Interleukine erhöht sind, auch das kann eben ein Grund sein. Schilddrüsenentzündungen können ursächlich sein, also Hashimoto beispielsweise. Was man mittlerweile auch weiß, ist, dass die Covid-Impfung auch das Mastzellaktivierungssyndrom auslösen kann. Auch das sollte dann eben mit in Augenschein genommen werden, vor allem wenn diverse Probleme vorrangig nach der Covid-Impfung plötzlich aufgetreten sind. Die müssen nicht unbedingt 2 Tage später aufgetreten sein, sondern die können auch teilweise ein halbes Jahr später erst auftreten, die Symptome und Beschwerden, oder sogar noch später, weil der Körper eine ganze Zeit lang recht gut kompensieren kann. Irgendwann kann er aber nicht mehr kompensieren und dann bricht das System eben zusammen und es kommen mehr und mehr Symptome und Beschwerden dazu. Das deswegen nicht immer im unmittelbaren Umfeld nach den Symptomen suchen, also was so im 2-3-Tages-Radius sich irgendwie befindet, was man in dem Zeitraum gemacht haben könnte, was da ursächlich sein könnte, sondern auch mal weiter zurückgucken, eine ganze Zeit lang sogar weiter zurückgucken. Ja, es gibt natürlich Diagnosemöglichkeiten beim MCAS. Man kann die Tryptase bestimmen, man kann das Serotonin bestimmen, man kann den Histaminmetabolismus bestimmen. Da wird dann geguckt, wie viel Histamin gerade noch im Körper kursiert, wie viel Histamin abgebaut wurde. Also es wird das HNMT gemessen, das DAO wird gemessen, also die Enzymaktivitäten, die histaminabbauend wirken, die werden gemessen. Also es gibt verschiedenste Parameter, die man messen kann. Dummerweise können diese Parameter aber auch völlig unauffällig sein. Also so richtig greifbar gibt es noch nichts, was jetzt als Marker, als absolut der Marker für das MCRS gilt, und somit ist es tatsächlich so ein bisschen ein Suchspiel. Gut ist aber tatsächlich eben mit dem Histaminmetabolismus mal anzufangen, wenn ein akuter Schub da ist. Also sag mal, wenn jetzt jemand ziemlich starke Nesselsucht beispielsweise hat und die ist jetzt gerade präsent, dann macht es Sinn, innerhalb der nächsten 3 Stunden ab Auftreten der Nesselsucht die Tryptase zu messen. Wie gesagt, Serotonin im akuten Angstschub kann man auf jeden Fall messen. Und ja, das sind so Marker. MCAS zum Beispiel auch für die interessant, die zu blauen Flecken beispielsweise neigen, weil das Heparin sorgt ja dafür, dass die Fließgeschwindigkeit des Blutes deutlich verbessert wird. Das heißt, es kommt auch eher mal zu blauen Flecken, kleine Äderchen platzen und so weiter. Blutdruckstörungen können unter dem MCAS auftreten und so weiter und so fort. Also je länger wir sprechen, umso mehr Symptome fallen mir wahrscheinlich noch ein, die ich noch erwähnen könnte. Und auch die Fibromyalgie beispielsweise könnte als Ursache das MCAS dahinter haben. Also es gibt eben doch einiges an Erkrankungen, die durch MCAS ausgelöst sein können, und Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, ja, der Reizdarm habe ich aber vorhin schon erwähnt. All diese Dinge können eben eine Rolle spielen in Bezug auf MCAS. Therapeutisch gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da dran zu gehen. Es sollte immer mit einem erfahrenen Therapeuten abgesprochen werden, denn die Therapie ist immer sehr individuell. Es gibt keine pauschalisierten Therapien, sondern es gibt immer nur individualisierte Therapien, die darauf ansetzen, zu gucken, was löst das MCAS aus. Und da sollte dann eben auch der Ansatzpunkt sein. Das heißt, die Diagnostik, eine gute Anamnese steht dem Ganzen auf jeden Fall erstmal zuvor. Und dann kann man eben überlegen, wer der Auslöser ist. Sind es Erreger? Dann könnte man mit Mikroimmuntherapie da dran gehen. Ist es Stress, dann muss natürlich da im Stressmanagement ein bisschen gearbeitet werden. Da könnte man mit Atemübungen dran gehen, vielleicht auch Eisbaden beispielsweise und so weiter. Also die verschiedensten Auslöser sollten dann eben bei der Behandlung mit einbezogen werden. Man kann mit Vitamin C super arbeiten. Vitamin C wirkt histaminabbauend, mastzellstabilisierend. Quercetin kann man einsetzen, OPC kann man einsetzen. Man kann Heilerde einsetzen oder das Immutox von Luvos, die binden überschüssiges Histamin ab beispielsweise. Man kann mit Heritium, Cordyceps, Reishi, mit den Vitalpilzen arbeiten. Also wir haben wirklich eine große Bandbreite an Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten können im Bereich der naturheilkundlichen Gesichtspunkte. Und in der schulmedizinischen Behandlungsmöglichkeit wäre zum Beispiel das Famotidin zu nennen, das Ketotifen wäre da zu nennen. Die sind rezeptpflichtig, das sind sogenannte H2-Rezeptorblocker, die blockieren die Histaminrezeptoren. Hogganite ist rezeptfrei, ist ein H1-Rezeptorblocker, also wir haben verschiedene Histaminrezeptorblocker oder es gibt verschiedene Histaminrezeptoren im Körper und können eben medikamentös diese Histaminrezeptoren blockieren, sodass die nicht noch mehr Histamin ausschütten. Also das wären dann eben, wie gesagt, Famotidin, Hogganite, Ketotifen beispielsweise. Bis Januar gab es noch Ranitidin, das ist leider seit Januar außer Vertrieb. Und wer mit Tee arbeiten möchte, der kann den Benifuki-Tee nutzen, Helmkraut-Tee kann man nutzen. Dieser Benifuki-Tee, das ist auch ein, das ist Grüntee, also der wird aus Grüntee gewonnen. Und also Grüntee prinzipiell wäre eine Möglichkeit, da einzusetzen. Und ja, also wir haben, wie gesagt, auch da eine Vielzahl an Präparaten, die man nutzen kann. Chromoglyzinsäure beispielsweise. Auch eben, wem ja die Augen, also Chromoglyzin kennen viele als Augentropfen und Nasenspray beispielsweise, Antiallergikum. Schwarze Johannisbeere. Das ist cortisonähnlich, bremst auch die Histaminproduktion beziehungsweise baut aktiv Histamin mit ab und so weiter. Also Behandlungsmöglichkeiten gibt es super viele. Wir müssen nur irgendwie irgendwo einen Anfang finden, weil man kann ja nicht alles in sich reinstopfen. Auch Zistrose und Omega-3 wirkt mastzellstabilisierend und histaminabbauend. Das Vitamin B6 und das Zink baut das die Diaminoxidase-Enzyme auf, die eben im Darm histaminabbauend wirken. Also ja, man muss das dann, wie gesagt, sehr individuell eben einsetzen, je nach Patient, je nach Ursache und je nach Symptomatik auf jeden Fall. Ja, was gibt es noch zum Thema MCS zu sagen? Ich glaube, gar nicht so viel gibt es da weiter zu sagen. Es ist eine sehr, sehr interessante Erkrankung, die ja sehr vielfältig ist und also die viele Symptome irgendwie mit sich bringen kann. Es ist so ein bisschen, tricky, da hinterzukommen. Und letztlich kann man nicht alle zu MCRS-Patienten machen, die zwei oder drei Symptome irgendwie haben. Schulmedizinisch wird MCRS noch, die Diagnose MCRS noch gesichert über eine Darmspiegelung mit Probenentnahme. Bei der Probenentnahme der Darmschleimhäute wird geguckt, wie viele Mastzellen da lokal ansässig sind und genau, also das kann man natürlich auch noch machen, aber ich sag mal, jemand, der von jetzt auf gleich mit Bluthochdruckproblemen hat, der Nesselsucht hat, der einen Reizdarmproblematik hat, der CFS hat, also chronisches Fatigue-Syndrom hat, wo sich die Symptome wahnsinnig läppern, auch Angststörungen zum Beispiel. Da muss ich nicht noch eine Darmspiegelung irgendwie anvisieren, um zu gucken, wie viele Mastzellen da gerade in den Darmschleimhäuten aktiv sind. Intuitiv lassen die meisten schon auch histaminhaltige Lebensmittel weg, wie jetzt Salami beispielsweise oder Weizenmehlprodukte, Tomaten, Erdbeeren und so weiter. Die meiden die meisten Menschen schon dann von sich aus, weil sie merken, dass es ihnen ganz gut tut. Und je weniger Histamin ich zuführe, umso weniger Histamin ist natürlich auch erstmal im Umlauf im Körper dann und unter Umständen dann auch gar nicht so nachweisbar in Urintestungen oder in den Testungen übers Blut beispielsweise. Also alles, was ich meide, reduziert sich ja, ne? Und die Mastzelle schüttet das ja unter Umständen nicht den ganzen Tag in der gleichen Konstanz aus, sondern eben wellenförmig, so schubweise quasi. Und das gilt es eben auch zu berücksichtigen. Und deswegen, das ist das, was ich vorhin schon sagte, können einzelne Parameter wie Tryptase, Histamin, Serotonin, die können auch völlig normal ausfallen. Da muss man dann eben einfach über die Vielzahl der Symptome gehen und gucken, ob das eben eine Rolle spielt. Auch Frauen, die sehr, sehr starke Regelblutung beispielsweise haben, da könnte das Heparin eine Rolle spielen. Prinzipiell könnte aber auch eine Östrogendominanz da eine Rolle spielen. Auch da gilt es, das Ganze eben einzugrenzen und zu testen. Östrogendominanz kann ich relativ schnell über einen Hormonstatus messen lassen. Und entweder ist das Östrogen dann sehr hoch oder eben im Verhältnis zum Progesteron sehr hoch, dann weiß ich, dass da eher die Blutung herkommt. Habe ich aber ein normales Verhältnis an Östrogen und Progesteron, also so wie es sein muss, und es blutet trotzdem massiv, entweder spielt da noch irgendwas anderes eine Rolle, wie ein Myom oder sonst was. Oder aber es ist das viele Heparin, was aus der Mastzelle ausgeschüttet wird und dann eben diese Blutungsneigung noch vorantreibt im Grunde. Die Prostaglandine, die in der Mastzelle sitzen, die sorgen dann eben für eine starke Aktivität der Gebärmutter, was dann eben Schmerzen verursacht, also Unterleibsschmerzen verursacht. Also das Mastzellaktivierungssyndrom ist sehr tricky herauszufinden, ob es vorhanden ist oder nicht. Also man muss da schon versuchen, den richtigen Moment abzupassen. Es bedarf ein wenig mehr an Diagnostik. Empfehlenswert ist eben auch da, je nach Symptomatik, Histaminmetabolismus im Urin, Serotonin, Tryptase messen. Diese Dinge wären auf jeden Fall super wichtig, wenn es jetzt eben bei Frauen auch daran geht, dass die Hormonproduktion völlig durcheinander gekommen ist oder der Zyklus völlig durcheinander gekommen ist, dann macht es eben auch Sinn, die Hormone noch mitzumessen, Zink und Vitamin B6 mitzumessen und Vitamin B6 dann vielleicht einmal über eine Blutabnahme als Vitamin B6 und dann nochmal zusätzlich als Urinanalyse, als Cystathionin im Urin, das einmal zu messen, um zu gucken, ob das Vitamin B6, was so aus der Nahrung dann eben aufgenommen wird, ob das auch verwertet wird. Therapeutisch, wie gesagt, habe ich gerade schon erwähnt, sollte ebenfalls sehr, sehr individuell entschieden werden, wer was nimmt. Ich sag mal, mit der Einnahme von OPC, Quercetin und Vitamin C und Omega-3 macht man jetzt definitiv nichts falsch, wenn man die Vermutung hat, dass da Histamin oder die Mastzelle eine ganz, ganz große Rolle spielen könnte. Das ist auch für andere Dinge noch gut und noch wichtig. Also das kann man auf jeden Fall ganz gut machen, dass man sagt, so, ich nehme mal pauschal 2 Gramm Vitamin C jeden Tag ein. Patienten mit einer Niereninsuffizienz oder vorgeschädigten Nieren machen das bitte nicht. Die sollten das auch erstmal wieder absprechen mit ihrem Therapeuten oder Arzt. Aber jemand mit gesunden Nieren, der kann mal versuchen, 2 mal 1000 Milligramm Vitamin C am Tag einzunehmen, vielleicht aufgeteilt auf 2 Gaben oder eben in einer Gabe. OPC gibt es auch von vielen Herstellern mittlerweile, täglich 1 oder 2 Kapseln OPC einzunehmen. Omega-3, ich präferiere das eben von Norsan, davon 1 Esslöffel oder 4 Kapseln jeden Tag. Und Quercetin sich zu besorgen, davon auch 1 bis 2 Kapseln am Tag einzunehmen. Also wie gesagt, das schadet definitiv nicht. Und das kann man einfach mal auf gut Glück quasi machen. Was ich nicht machen würde, wäre eben Zink und Vitamin B6 auf gut Glück einzunehmen. Das würde ich empfehlen, immer vorher einmal messen zu lassen, damit man da nichts falsch macht und das Zink beispielsweise auch total überdosiert. Was gibt's noch zu sagen? Eigentlich gibt es gar nicht viel mehr zu sagen. Ich will die Folge auch gar nicht so in die Länge ziehen. Ich denke, das sollte erstmal ausreichend sein, so als erste Information. Falls euch zu dem Thema noch irgendwas interessiert, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt auch gerne in die Kommentarfunktion nutzen oder über Instagram, über Facebook oder. Also auf irgendeinem Wege werdet ihr uns schon erreichen. Und auch falls ihr noch andere Wünsche habt für Themen für den Podcast, meldet euch gerne. Wir sind immer offen und gerne bereit, auch eure Wünsche zu erfüllen. Und so bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Oder je nachdem, wann ihr die Podcast-Folge hört, ein schönes Wochenende oder. Genau, ich hoffe ja sehr, dass jetzt demnächst mal der Frühling sich von seiner besseren Seite zeigt. Aktuell regnet es. Ich sitze gerade selber dabei, eine Fortbildung mir anzuhören, die aufgezeichnet wurde. Und es regnet und ich habe so ein bisschen Bürokram heute gemacht und werde jetzt gleich erstmal eine Runde mit dem Hund rausgehen. Dann euch noch einen schönen Tag oder einen guten Abend oder eine gute Nacht und bis bald. Tschüss.